Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Oder nach der Luther-Übersetzung, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Was für eine Verheißung. Gott ist bei uns, wo auch immer wir sind, wo auch immer wir hingehen, was auch immer wir tun. Gott ist immer da. Er ist nicht nur jetzt, hier am Sabbat im Gottesdienst da. Er ist nicht nur dann bei uns, wenn wir die Bibel lesen, beten oder Lobpreislieder singen. Nein, Gott ist überall und immer anwesend. Auch im banalsten Alltag. Gott ist gegenwärtig. Das war nun ein eher steiler Einstieg in eine Predigt. Theoretisch könnte es auch ein Schlusswort sein. Aber heute ist es die Voraussetzung für das, was ich mit euch teilen möchte. Einige von euch wissen, dass sich meine Lebenssituation in den letzten 7 Jahren doch deutlich geändert hat. Von Vollzeitprediger zu Vollzeitmami. Und durch diese neue Lebenssituation hat sich auch meine Beziehung zu Gott verändert. Respektive die Art, meine Beziehung zu Gott zu führen. Für mich ist Stille so richtig still, wenn es ganz, ganz still ist. Stille, ein wichtiger Zugang zu Gott. In aller Ruhe, ohne störende Geräusche über Gottes Wort nachsinnen, das lässt mich Gottes Gegenwart spüren. Aber auch tiefes Bibelstudium gepaart mit einer kreativen Auseinandersetzung helfen mir, mich Gott nahe zu fühlen. Als Prediger hat das alles wunderbar funktioniert. Als Mami etwas weniger. Ungestörte Stille kommt mir manchmal wie ein Fremdwort vor. Vor allem, wenn alle zu Hause sind. Homeoffice hat da auch nicht geholfen. So 1 oder 2 Stunden am Stück Bibel lesen, beten, schreiben oder singen, das ist im Alltag doch eher schwierig, jedenfalls in meinem Alltag. Wenn ich mich ans Klavier setze, für Lobpreis wieder zu singen, dann war es lange so, dann macht es wusch und ich hatte 2 Jungs auf meinem Schoß, die mitspielen wollen. Jetzt machen sie schon mit Musik. Aber es ist halt einfach nicht so, dass in der Ruhe sein. Und auch die Zeit für ungestörtes Bibellesen beschränkte sich häufig auf so 5 mit vielleicht 15 Minuten am Morgen im Bad oder wenn ich bei meinen Jungs am Bett sitze, bis sie erwachen, falls sie nicht doch schon vor meinem Wecker aufgestanden sind. Und beten. Ich meine, beten, das geht ja immer und überall. Aber dieses Zwischendurchbeten ist für mich halt nicht das gleiche wie ein langes Gespräch mit Gott. Und so muss ich feststellen, wie privilegiert ich eigentlich in meiner Zeit als Prediger war. Da konnte ich das alles. Einfach so. Und ich fand es frustrierend, dass mein Alltag meine Beziehung zu Gott irgendwie so in den Hintergrund drängte. Ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht die einzige Person bin, die manchmal darunter leidet, wie der ganz normale Alltag sich immer wieder zwischen uns und Gott drängt. Aber nur weil wir Gottes Gegenwart nicht immer gleich stark spüren, bedeutet dies nicht, dass Gott nicht gegenwärtig wäre. Nein, Gott ist überall, wo wir sind und in allem, was wir tun, dabei. Und er findet auch Wege, uns in unserem Alltag zu begegnen, und zwar egal, wie dieser aussieht. Was es von uns dafür braucht, ist die Bereitschaft, offen für Gottes Gegenwart zu sein und die Absicht, Gott in unseren Alltag hereinzulassen. Ich durfte die Erfahrung machen, dass Gott sogar das stupide x-fache Herdputzen als Anlass brauchen kann, um uns an seine immer wieder neue Vergebung zu erinnern. Egal wie oft ich Fehler mache, Gott wäscht mich mit seiner Vergebung immer wieder rein. Oder dass der mehr oder weniger liebevolle Hinweis an mein Kind, dass Mami doch gesagt hat, dass es so nicht gut kommt und dass es doch das nächste Mal besser auf Mami hören soll, weil es Mami doch nur gut meint, mir plötzlich aufzeigt, wie schwer es mir manchmal selbst fällt, Gott zu vertrauen oder auf ihn zu warten, weil ich denke, ich weiß es selbst besser oder dass ich es irgendwie selber schaffen muss. Diese Erfahrung, dass Gott mir in meinem Alltag begegnet und durch meinen Alltag zu mir sprechen will, war allerdings erst möglich, als ich bereit war, damit aufzuhören, es selbst schaffen zu wollen, wieder mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Das tönt jetzt irgendwie paradox. Aber meine Versuche, eine stille Zeit mit Gott, so wie ich es mir gewöhnt war, in meinen Alltag unterzubringen, scheiterten und ließen mich immer frustrierter zurück. Erst als ich mein schon fast verzweifeltes, ich muss alles irgendwie unter einen Hut bringen und mein, ich muss alles allein schaffen, aufgab, war es mir möglich, mich neu auf Gottes Gegenwart einzulassen und offen dafür zu sein, dass er mir anders begegnen kann und darf, als ich es mir gewöhnlich wünschte. Manchmal muss zuerst etwas zerbrechen, damit etwas Neues entstehen kann. Und für mich war das Jahr 2019 so ein Jahr, wo vieles zerbrochen ist. Nach einem anstrengenden 2018 mit Schwangerschaft und Geburt und anschließender Operation folgte ein 2019 mit einem Jahresanfang, der geprägt war von verschiedenen Infekten, die die ganze Familie flach legten. Ich lief auf den Felgen. Ich war meistens auf 180 und dachte, ich muss das schaffen. Ich muss es alleine schaffen. Eine Einstellung, die sehr tief in mir verankert war. Eine gute Mutter und eine gute Hausfrau schafft es, selbst auf ihre Kinder zu schauen, den Haushalt im Griff zu haben, gesundes Essen zu kochen und Zeit für ihren Mann zu haben, etc. etc. Schließlich schaffen es die anderen auch. Anfang April 2019 landete ich nach einer Magen-Darm-Grippe mit der Ambulanz im Spital, wo sie mich gleich wegen Erschöpfung für mehrere Tage behielten. Mein Körper konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Es wurde darüber diskutiert, ob ich irgendwo in eine spezielle Einrichtung eingewiesen werden sollte, damit ich mich irgendwie wieder erholen kann. Und ich fühlte mich einfach nur als totale Versagerin. Emmy, mein Mann, Emmanuel, musste nebst seiner Arbeit den Haushalt und die Betreuung der Kinder übernehmen und organisieren. Ab sofort übernahm er auch die Nachtschichten und ich schlief im Gästezimmer. Mein Stolz zerbrach spätestens ganz, als ich akzeptieren musste, dass wir jemanden brauchten, der zumindest für ein paar Wochen bei uns wohnt und uns hilft. Jemand, der meine Kinder wickelt, anzieht, füttert und mit ihnen spielt. Jemand, der meine Küche sauber macht, meine Unordnung sieht und aufräumt, weil ich es nicht mehr kann. Mein Selbstbild zerbrach. Und ich bin froh darüber. Denn es war ein Selbstbild geprägt von perfektionistischen Definitionen, wie eine gute Mutter zu sein hat, wie eine gute Ehefrau zu sein hat, wie ich als Barbara, ich zu sein habe, um gut genug zu sein. Klar, ich wusste und ich war auch überzeugt davon, dass Gott jeden, mich eingeschlossen, unabhängig seiner Leistung liebt. Theologisch war ich weit, weit weg von einer Leistungsreligion. Aber offensichtlich sah es im persönlichen Alltag anders aus. Erst als ich am Ende meiner Kräfte war, wurde mir bewusst, wie sehr ich dennoch versuchte, so vieles alleine zu schaffen. Ich wollte nicht schwach sein. Ich wollte stark sein. Paulus schreibt in Korinther 12, Vers 5, im Blick auf mich aber rühme ich nur meine Schwachheit. 2. Korinther 12, Vers 5. Im Blick auf mich aber rühme ich nur meine Schwachheit. Sich seiner Schwachheit rühmen? Wer ist schon gerne schwach? Wie gehst du mit deiner Schwachheit um? Wie geht es dir, wenn du merkst, du kannst nicht mehr? Rühmst du dich dann? Ich nicht. Nein, mein natürlicher Impuls ist, meine Schwächen, meine Schwachheit so gut wie möglich zu verstecken, das Bild von mir, wie ich gerne sein möchte, aufrechtzuerhalten. Paulus schreibt weiter im 2. Korinther 12, dass er Gott dreimal angefleht hat, ihn von einem Dorn im Fleisch zu befreien. Und in 2. Korinther 12, Vers 9 bis 10, bekommt er Gottes Antwort auf sein Flehen. Oder hält er diese Antwort, die Gott ihm gibt, fest. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und in Philipper 4, Vers 13 schreibt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich ertrage alles durch den, der mich stark macht. Wie geht es dir, wenn du diese Texte hörst? Das sind Texte, die ich eigentlich sehr mochte. Dass Gott in den Schwachen stark ist, finde ich stärkend und ermutigend. Und doch störten sie mich irgendwie. In meinem Alltag empfand ich es nicht so, dass ich alles durch Jesus vermag oder durch ihn ertragen konnte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich stark bin, wenn ich schwach bin. Nein, eher das Gegenteil. Und es fiel mir schwer, mir an seiner Gnade genügen zu lassen, ohne selbst etwas leisten zu können. Doch solange ich versuchte, meine Schwachheit zu verstecken, solange ich versuche, selbst stark zu sein, sogar selbst in Jesus stark zu sein, solange werde ich nie die volle Kraft von Gottes Gnade erfahren. Eine Gnade, die gnädig genug ist, unsere Bilder von uns zu zerbrechen. Eine Gnade, die zulässt, dass die Welt, wie wir sie uns gebaut haben, in Scherben liegt. Eine Gnade, die bereit ist, in unsere Lücken zu stehen, unsere Scherben aufzuheben und etwas Neues daraus zu machen. Gott möchte uns durch seine Gnade zu Menschen machen, die frei sind von einengenden Definitionen. Frei von Zwängen, frei von selbst auferlegten Zielen, die es zu erreichen gilt. Er möchte uns zu Menschen machen, die frei sind. Frei sind, einfach zu sein. So wie kleine Kinder, sicher und geborgen bei ihm. Seine Kinder, die wissen, dass sie nicht stark sein müssen für ihn, da er stark genug ist, sie durchs Leben zu tragen. Im Herbst 2019 durfte ich einen Kurs in Tiffany-Technik machen. Tiffany-Technik ist eine Technik der Glasverarbeitung, bei der Glasteile mit Kupferfolie ummantelt und mit Lötzinn verbunden werden. Anschließend werden die so hergestellten Gebilde patiniert. Und bekannt ist Tiffany vor allem für Glasschirme von Lampen. Mir gefällt diese Arbeit sehr und sie hat mich schon viel an Gottes Arbeiten mit uns erinnert. Der erste Schritt ist die Auswahl eines Motivs. Dann wird die Vorlage zweimal ausgedruckt. Alle Teile werden nummeriert und eine der Vorlagen wird in einzelne Teile zerschnitten. Diese werden dann auf die ausgewählten Glasstücke übertragen. Anschließend werden die übertragenen Formen mit dem Glasschneider geschnitten und gebrochen. Zuerst einfach nur grob voneinander getrennt und dann den Linien nach. Es sind dabei nicht alle Schnitte möglich. Ecken rausschneiden ist relativ schwierig, beziehungsweise nicht möglich. Anschließend muss dann jedes einzelne Teil geschliffen werden. Und dabei wird es immer wieder auf die Vorlage eingepasst. Ist alles passend geschliffen, werden die einzelnen Stücke mit Kupferfolie eingemantelt. So, da ist jetzt alles passend geschliffen. Und dann werden sie mit Kupferfolie eingemantelt. Und anschließend mit Lötzinn verbunden. Und dieses Löten passiert wieder in unterschiedlichen Schritten. Zuerst wird eine Seite punktgelötet. Jedes Teil wird durch einen Punkt miteinander verlötet. Danach werden die ganzen Nähte gemacht. Dann die Umrandung. Und wenn die erste Seite fertig ist, dreht man es um und man macht das Gleiche nochmal auf der zweiten Seite, einfach ohne das Punktlöten, weil es ja schon verbunden ist. Ganz am Schluss werden die Nähte mit einer Mischung aus Metallsalzen und Säuren patiniert. Ich finde es sehr faszinierend zu sehen, wie sich das Objekt immer wieder verändert. Wenn die Glasteile gebrochen sind, kann man sich fast nicht vorstellen, wie diese zusammenpassen sollen. Und überall hat es Ecken und Spitzen und man muss aufpassen, dass man sich nicht daran schneidet. Aber sobald sie geschliffen sind, passen sie perfekt in die Vorlage. Ich selbst, ich kann mich nicht passend für Gottes Reich machen. Ich kann mich nicht selbst genug werden lassen. Es ist Gottes Liebe und seine Gnade, die mich durch sein Opfer passend macht. Durch seine Gnade verändert er mich zu einem Menschen, der nicht mehr andere mit seinen scharfen Spitzen verletzt, sondern Teil eines Ganzen wird. Gott nimmt die Bruchstücke meines Lebens, all diese Teile, von denen ich mich manchmal frage, warum sie zu mir gehören. Meine Stärken, meine Schwächen, meine Erfahrungen, meine Enttäuschungen, aber auch meine Wünsche und meine Träume, meine Hoffnung. Er nimmt all das und verbindet sie durch seine Liebe. Er ummantelt all diese Bruchstücke und verbindet sie mit seiner Liebe. Er macht mich heil. Er gibt jeder Erfahrung ihren Platz und ihren Wert. Er weiß, wo jedes einzelne Stück hingehört, hinpasst. Und er weiß auch, was am Schluss daraus entsteht. Als ich diesen Schmetterling löten musste, fühlte ich mich enorm gestresst. Ich habe richtig gemerkt, jetzt kommt dieser Stress. Ich hatte Angst, dass mir die Nähte nicht schön gelingen und am Schluss die Arbeit nicht gleichmäßig ist. Ich hatte schon bei meinem allerersten Objekt enormen Respekt vor dem Löten und das war einfach nur so eine Libelle. Da gab es nicht so viel zu löten. Und plötzlich ging mir etwas auf. Bei jedem vorherigen Schritt, also beim Brechen und beim Schleifen, wusste ich immer, wenn etwas schief geht, kann ich es beim nächsten Schritt ausbessern. Aber das Löten ist der letzte große Schritt. Danach ist die Form fix. Und diese Endgültigkeit machte mir Angst. Fehler beim Löten würde man immer sehen. So sah der Schmetterling fertig gelötet aus. Und ihr seht, man sieht ganz deutlich diese Nähte, diese silbernen Nähte. Es sieht schön aus, aber diese Naht, die steht hervor. Sie ist deutlich zu sehen. Und so sieht der Schmetterling aus mit der Patina. Man sieht die Nähte immer noch. Aber was ist mit den Farben passiert? Die einzelnen Farben treten viel deutlicher hervor. Das Ganze wirkt harmonisch und die Naht ist kein Störfaktor, sondern ein wichtiger Teil des Ganzen. Für mich wurde das ein Sinnbild für die Schönheit meiner Narben. Sie gehören zu mir. Alles, was ich in meinem Leben erlebe, das Schöne wie das Schmerzhafte, ist Teil meines Lebens. Und durch meine Schwachheit, durch meine Narben, tritt Gottes Gnade in den Vordergrund. 2007, 2008 habe ich ein Lied geschrieben mit dem Titel In the Broken Pieces, in den Scherben. Und ich musste feststellen, dass dieses Lied für mich heute noch viel aktueller ist als damals. Als ich es schrieb, ging es mir vor allem darum, Gott die Freiheit zu lassen, mehr zu sein, als ich es mir vorstellen kann. Und ihn nicht durch meine Vorstellung von ihm klein zu machen. Der Text auf Deutsch lautet: Und in den Scherben meiner Definitionen sah ich dein Gesicht. Und im Scheitern meiner Ambitionen fand ich deine Gnade. Denn du bist mehr, als ich je zu sehen vermag. So lasse ich dich, dich sein. Denn Gott aus Kindheitsfantasien, ich lasse dich, dich sein. Den Gott, der alles für mich ist. Der mich in seinem Arm trägt und mich durch die Nacht führt. Derjenige, der sanft meine Zerbrochenheit heilt. Und im Dahinschwinden meines Strebens wird sich dein Plan entfalten. Und im Aufgeben meiner eigenen Wünsche wird dein Wille hochgehalten. Denn du siehst mehr, als ich je zu sehen vermag. So lasse ich dich, dich sein. Denn Gott aus Kindheitsfantasien, ich lasse dich, dich sein, den Gott, der alles für mich ist. Der weiß, wo ich war und mich zu sich zieht. Derjenige, der mich sanft auf seinem Weg führt. Denn du bist mehr, als ich je zu sehen vermag. Ich weiß, ich bin heil in dir. Ich bin Gott heute dankbar für meinen Zusammenbruch. Ich sehe es als Gnade an. Durch dieses Zerbrechen durfte ich heil werden. Ich bin noch nicht am Ziel. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ich durfte frei werden von krankmachenden Vorstellungen, wie ich zu sein habe. Durfte seine Gnade besser erkennen und erfahren, ihn neu entdecken. Aus einer helfenden Person wurde eine gute Freundin. Meine Schwäche sehe ich nun weniger als Makel und mehr als Chance für Gottes Gnade an mir sichtbar zu werden. Ich glaube, um das geht es, wenn Paulus davon spricht, sich seiner Schwachheit zu rühmen. Es geht nicht darum, sich auf das eigene zu konzentrieren, sondern Gottes Wirken, Gottes Gnade in den Vordergrund treten zu lassen. Es geht darum, aufzuhören, sich auf die eigene Schwachheit zu konzentrieren, sich an den eigenen Schwächen zu stören oder sich durch die eigene Begrenztheit schwach zu fühlen. Zuzulassen, dass Gott in seiner Liebe und durch seine Gnade etwas Neues, Schöneres, Heileres aus uns macht. Zuzulassen, dass Gott einen Menschen aus uns macht, der sich nicht mehr mit anderen vergleichen muss. Und für mich auch schlussendlich zuzulassen, dass Gott anderen durch meine Geschichte mit ihm begegnet. Dass Gott uns und anderen in den Scherben unseres Lebens begegnet. Und wenn wir Gottes Gnade in unserem Leben Raum geben, dann werden wir auch stark genug, um zu unseren Schwächen zu stehen. Dann brauchen wir uns nicht länger voneinander zu verstecken, sondern können uns echt begegnen. Gnade macht stark, weil wir nicht länger stark sein müssen. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir Gott immer wieder unsere Scherben bringen und uns durch seine Gnade stark machen lassen.